What's up? It's your boy Aaron from Game Grumps, and I'm here to tell you, you're listening to Radio Ravnica, the best dang show that ever was on the internet, and you're listening to it right now, and it's happening in your face.
Radio Ravnica, Folge 279, heute mit den Themen Magic the Gathering Achievements und unsere Etherdrift-Erfahrungen. Dann klären wir über drei Magic the Gathering-Regeln auf, die du, genau du, vielleicht falsch kriegst. Und werden sagen, woran es häufig liegt, dass sie falsch interpretiert worden sind und sie eben aufklären. Und zu guter Letzt haben wir noch ein kleines Lorcana-Thema und zeigen auf, was passiert, wenn ein TCG ein oder kein Judge-Programm hat und was es eben verursacht, was es mit Cheatern in Melbourne zu tun hat und so weiter und so fort. Zu guter Letzt noch Ask Us Anything, aber erstmal, hi Marc, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich habe mega Bock auf die Folge. Es ist super viel Judgy dabei. Und als Judge, noch Flesh and Blood Judge, Magic Judge, Pokémon Judge, Yu-Gi-Oh! Judge, angehender One Piece Judge bin ich einfach happy, dass wir mal richtig über Regeln reden können.
Ja, definitiv. Und dementsprechend, lass uns direkt reinstarten. Aber zuerst natürlich der Hinweis, dass wir diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy Drink, Hydration Drink, sehr gut, Eistee und Milchshake Getränk eures Vertrauens, das wir auch sehr, sehr gerne trinken, was wir sehr empfehlen können, mit fabelhaften Geschmacksrichtungen, die mal verfügbar sind, mal sind sie schon wieder schnell vergriffen. Also wenn was Neues rauskommt, seid lieber schnell als zu langsam.
Gute neue Milchshakes tatsächlich.
Genau, es gibt zwei neue Milchshakes. Yes,
der Erdbeere ist großartig.
Erdbeere und Karamell.
Ja, Erdbeere ist großartig. Ich bin halt kein Karamellmensch, deswegen mag ich das Karamell nicht so. Erdbeere ist großartig.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt oder die anderen Getränke genießen wollt, dann schaut vorbei bei weareholy.com/radioravnica. Und wenn ihr da was gefunden habt, was ihr kaufen möchtet, dann spart noch ein bisschen Geld mit Ravnica 10% oder Ravnica 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und unterstützt uns dabei eben indirekt.
Yes.
Das hilft uns eben aus, diesen ganzen Podcast hier und unseren anderen Content eben zu finanzieren. Und ihr kriegt einen kleinen Rabatt auf das, was ihr eben euch zu Gemüte führen wollt. Aber außerdem sind wir auch noch gesponsert von Wizards of the Coast. Denn es findet vom 21. bis zum 23. Februar 2025 die Gamescom LAN statt.
Nächstes Wochenende.
Und das heißt, dort könnt ihr halt eben das ganze Wochenende lang Magic the Gathering spielen. Es gibt ein Side-Events und tatsächlich bei dem Modern-Event ist es jetzt auch offiziell, man kann sich für RC Bologna. Also für die Regional Championship Bologna qualifizieren, wenn man es da als Gewinner rausschafft. Deswegen, wenn ihr.
Und es gibt Uncut-Sheets und es gibt so viel coole Sachen zu gewinnen. Das ist echt crazy.
Genau, also wenn ihr einfach mal bei einem Hardcore-Turnier etwas durchschwitzen wollt, dann kommt auf jeden Fall nach Köln in dieser Zeit. Aber auch wenn ihr das nicht haben wollt oder einfach nur ein bisschen Commander mit den Boys spielen wollt, dann kommt auch vorbei. Du wirst ja auch da sein. Dementsprechend sprecht dann die Leute vor Ort an oder seid mit eurer eigenen Gruppe dabei. Es gibt fabelhafte Preise, Mystery Booster Draft und viel, viel, viel mehr.
Wichtig an der Stelle ganz kurz noch zu sagen, wenn ihr ein Ticket holt, es gibt auch diese Tagestickets, mit denen ihr zum Beispiel nicht am Main Event teilnehmt, wenn ihr zum Beispiel nur Commander spielen wollt, holt euch das Tagesticket und dann könnt ihr damit easy peasy für einen sehr viel günstigeren Preis reinkommen, weil er eben nicht der Eintritt in das Main Event dabei ist.
Genau, aber selbst wenn ihr beim Main Event dran teilnehmen wollt, also die Preiswall ist wirklich prall gefüllt, also freut euch da auf jeden Fall auf ein bisschen was.
An der Stelle können wir auch, ich bin gerade schon am Scrollen, tatsächlich einen kleinen Code rausgeben, fällt mir gerade.
Ah, nice.
Denn es gibt einen Code, der das Ganze vergünstigt. Ich rede jetzt gerade ein bisschen langsamer, damit ich den auch finde. Und zwar ist das GCL-TCG-20. Und wenn ihr den mit eingibt, spart ihr 20% nochmal obendrauf. Ich glaube, das Tagesticket kostet irgendwie 10 Euro, dann kostet es 8.
Das ist wirklich sehr, sehr entspannt.
Also ungefähr, ich weiß den genauen Preis nicht genau, aber
genau, also das Ticket kostet 49 und dann halt eben mit dem Code 20% weniger.
Ja.
Dementsprechend gönnt euch da ein paar Tage Magic the Gathering. Wir haben ja dieses Jahr nicht viel.
Das ist richtig, das ist leider richtig.
Fahrt nach Köln und genießt das Mana-Tappen.
Und sagt hey, wenn ihr vorbeikommt.
Genau. Und dann würde ich sagen, lass uns mal direkt ins erste Thema starten. Wir haben zwei Themen im Endeffekt. Wir reden einmal zum unseren Ersteindrücke zu Etherdrift, aber dann gibt's noch ein kleines Update zu Magic Arena. Erstmal die Frage an dich, hast du Pre-Release gespielt? Hast du Karten geöffnet? Wie ist dein Eindruck vom Set?
Ich habe sehr viele Collector-Displays geöffnet auf meinem Channel von mehreren Sponsoren, die mir das zur Verfügung gestellt haben. Und das war eine sehr crazy Erfahrung tatsächlich, weil ich das Gefühl hatte, dass sie nicht richtig durchmischt waren. Vorne rechts waren immer sehr gute Sachen. Ich weiß, dass die Commander-Decks insane teuer geworden sind. Das Zombie-Deck, was ich dann auch noch geöffnet habe, auf einem anderen bei Gate to the Games, das war unglaublich cool tatsächlich. Es ist so wahnsinnig geil. Ich habe das erste Mal seit langem so viel Liebe für ein Commander-Deck gehabt, weil es halt ägyptisch ist und ich liebe Ägypten. Ja. Und das war wirklich cool. Und das Pre-Release habe ich mitgespielt. Das Pre-Release hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte einen insane Preispool. Ich habe 3 Decks gleichzeitig gebaut.
Krass.
Also nicht irgendwie ich shifte. Ich habe 3 gleichzeitig Decks, habe meinem Gegner 3 Decks hingelegt und habe gesagt, eins wähle das aus, womit ich spiele. Dann haben wir eine Runde gespielt und dann habe ich die anderen beiden Decks genommen und habe gesagt, jetzt wählst du aus diesen 2 als die Spiele. Ich bin 2-0, 2-0, 2-1 gegangen. Ich habe 2 Gear Hulks plus diese Umformer, plus diese Umformer-Sache, also den Breeding Pot, über den wir geredet haben, für Artefakte und. Ich hatte insane guten Pool tatsächlich.
Da ist auf jeden Fall mir einiges voraus. Also ich hatte am Early Access Streamer Event teilgenommen und hatte dann mit Uno ein bisschen Sealed gezockt, quasi parallel. Danach haben wir noch ein paar Runden mit unseren Sealed Decks gegeneinander gezockt. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Ich muss auch wirklich sagen, die Mechaniken und wie sie ineinander greifen, also sowohl Saddle als auch halt Vehicle, als aber auch die ganzen Affinity-Sachen. Und ich hatte dieses 2-Mana Legendary Artefakt-Kreatur, die, wenn du Max-Speed hast, für 1 Mana ein Artefakt, was ins Spiel kommt, verdoppelt. Und das war halt das insane. Weil ich konnte Azorius spielen mit einem Grünsplash und hatte da insane grüne Bomben drin. Die haben mich dann auch, ich habe die ganze Liga jetzt nicht durchgespielt bei Magic Arena, sondern nur so 4 Runden, aber ich habe 3 gewonnen, 1 verloren. Das war schon, wow, okay, krass. Eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass das so gut irgendwie läuft. Tatsächlich dann habe ich noch ein paar Runden mit Uno eben gespielt, aber die Sachen, die ich aufgemacht habe, da muss ich sagen, da hat's, glaube ich, bei mir noch ein bisschen gefehlt. Also ich hatte leider keine der hochpreisigen Karten. Tatsächlich das, was am meisten Value hatte, habe ich im Nachhinein reingeschaut, war das Verge, Oz of Verge.
Ja.
Und das war schon cool, das hatte ich auch 2-mal direkt gepult, aber kein Aether Spark, eine Chandra hatte ich drin. Die ist leider nicht so viel wert, weil sie sehr nischig ist.
Ketramore gibt's ja auch noch zum Beispiel.
Ketramore ist kein Glück gehabt, kein Aether Spark. Nicht mal alle Vehikel, die ich haben wollte. Also ich habe nur ein Guidelight Pathfinder, diesen Uncommon-Vehikel, den ich in Greasefang spielen wollte, und nur ein Vela-Ship, das große Mythic-Ding. Was man sagen könnte, zum Testen reicht's vielleicht, aber ich hätte gern von beiden 2 gehabt, aber man will ja nicht wählerisch sein.
Guck mal, ich schick dir vielleicht einen Brief.
Gerne. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten Commander-Decks. Ich war auch sehr lucky mit meinem Pull, was ich von Wizards of the Coast bekommen habe. Hatte auch das Zombie-Deck. Und das liegt hier schon in meiner Kiste, die ich immer da habe fürs Umbauen. Bin da schon dabei, alte Zombies aus Amonkhet-Zeiten rauszusuchen und die da rein zu verwursten. Also
alte Zombies aus Amonkhet, Alter.
Ja, wo ich angefangen habe, die Good Old
Times. Die sind doch nicht alt.
ja. Aber ja, da habe ich auf jeden Fall schon mega Bock drauf, das ein bisschen weiter auszubauen. Es ist nur schade, wie teuer die Karten geworden sind, die da richtig gut drin sind. Also dieser Esper Zombie Legendary, den es vorher gab, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Irgendwas mit V.
Also es gibt ja einige Sachen, mit denen man das Ganze
Verena
Lich Queen kann man aufpacken. Dann gibt es noch die wie heißen sie denn diese die ich im Ding gespielt habe. Diese Verzauberung, wo man eine Karte abwirft und eine Karte zieht. Tortured Existence.
Tortured Existence
ist auch super teuer geworden. Und es gab auch noch ein paar andere alte Karten, die auch noch wirklich teuer geworden sind. Einfach nur, weil halt dieses Commander-Deck so unglaublich beliebt ist tatsächlich.
Ja.
Und damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass das so crazy ist. Aber ich habe es ja geöffnet. Du hast es ja auch geöffnet. Also der Stil, schon
auch gut.
Dieser ägyptische Stil. Ich habe die ganze Zeit, ich bin ja ein absoluter Liebhaber von ägyptischem Stil. Und ich habe die ganze Zeit geöffnet. Und ich hatte die ganze Zeit Bock, Papyrus, diese alte Comic-Serie zu gucken. Von dem Typen, der die ganze Zeit mit den Göttern redet und seinem goldenen Schwert da rumhampelt ist. Weil ich die ganze Zeit mein Leben.
Ja. Es ist auf jeden Fall ziemlich cool zu sehen. Also das ist aber auch so ein Ding, wir hatten jetzt gerade Innistrad Remastered, was ein paar Zombie-Reprints gebracht hat. Also Necro-Duality ist zum Beispiel so, was mir sofort einfällt, was man super reintun kann. Und halt sehr viele so Evergreen-Zombies haben dann Reprint gesehen. Storm of the Rooftop. Bitte?
Storm of the Rooftop. Alle Zombies
kommen umsonst. Das auch. Das gibt's, glaube ich, auch ganz gute Infinite-Kombos mit dem Gravecrawler und sowas. Aber also es gibt sehr viele Sachen, die jetzt gerade da sind, wo man halt das sehr einfach aufbauen kann. Aber das Problem ist, jetzt gerade wollen alle gleichzeitig das Deck bauen. Deswegen sind ein paar Karten teurer.
Das ist
Und ich habe tatsächlich mich noch ein bisschen zurückgehalten mit dem Kauf von manchen. Also Marina ist bei mir auf der Buy-Liste noch. Ich dachte, ich hätte noch eine, aber hatte ich dann doch nicht. Aber die wird auf jeden Fall noch reinkommen und so ein paar andere Sachen. Da wird es einfach wieder Spaß machen, das irgendwann zu bauen und fertigzustellen.
Ja, glaube ich dir. Du hast gesagt, du warst am Screamer-Event. Das heißt, du hast Magic Arena gestartet.
Yes. Ich spiele immer Arena so ein bisschen on-off-mäßig. Ich hatte kurz davor noch mal eine Zeit, wo ich ein bisschen mehr Explorer gezockt habe. Was ganz gut ist, weil sich Rakdos Midrange einfach nicht viel verändert hat, seitdem ich aufgehört habe zu spielen. Ich musste quasi einfach nur die Unholy Annex mit reinwerfen und die FOMOs. Das waren schon 8. Rare Wildcards zu viel eigentlich, aber da habe ich es ein bisschen spielen können. Aber sie haben eine neue Neuerung rausgebracht. Und zwar die Achievements, die zu Magic Arena kommen. Achievements kennt man natürlich von anderen Plattformen. Ich glaube, angefangen so richtig haben sie bei der Xbox 360, wo sie dann ein spielübergreifendes Achievement-System haben mit dem Gamer-Score, den man sich aufbauen konnte.
Hast du nicht in Steam auch so ein Ding, wo du dann sehen konntest, wer wo was war? Das war doch, glaube ich, vor der 360, oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also 360 war das erste Mal, wo ich so richtig populär mitbekommen habe. Also später gab es ja dann auch die Trophies bei PlayStation 3. Die kamen aber, glaube ich, im Nachhinein. Und ich meine, Steam wäre auch später erst gekommen. Im Endeffekt sind es halt so Sachen, sie haben mir in einem Artikel so ein paar Beispiele genannt, zum Beispiel Going for Gold, Reach Gold Rank in Ether Constructed oder Limited oder A Turn of Events, Enter 5 Events, Midweek Magician, Complete a Midweek Magic Event. Also einfach so Incentives, also so Anreize, die geschaffen werden, um eben für so kosmetische Kleinigkeiten eben ein bisschen zu spielen. Und was wird's da geben? Es wird Sticker geben, es wird Avatare geben, es wird Phrases geben. Also anstatt dieses Hello und Thinking und diese ganzen Sachen, die man in der Sprachbubble anwählen kann, kann man sich ja das jetzt eben freischalten in Magic Arena. Außerdem wird es noch Titel geben, was ziemlich spannend ist. Sie haben mir zwei Testtitel angezeigt in dem Artikel. Einmal Standard Bearer, also wahrscheinlich irgendwas mit Standard zu tun haben. Und Achievement Hunter, also jemand, der wahrscheinlich sehr viele Achievements freigeschaltet hat. Wie findest du Achievements allgemein und wie sie jetzt hier umgesetzt sind?
Ich finde Achievements ganz cool. Ich bin jetzt kein Achievement-Hunter, der irgendwie sagt, boah, ich muss alles schaffen und ich muss der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Sondern ich bin halt jemand, der sagt, ich finde es ganz cool, wenn das so aufploppt, wenn man eine Kleinigkeit dafür bekommt. Oder so, das hat mir in World of Warcraft schon immer hart gefallen.
Ja.
Oder so. Theoretisch sind ja auch bei diesen alten, Gamerscores oder so, sind ja auch theoretisch Achievements, wenn man sagt, hey, ich war mal Erster auf dem Gamerscore oder so. Man kann das sehr weit aussetzen, sage ich mal. Und am Ende des Tages finde ich Achievement cool. Ich finde es cool, dass sie drin sind. Es ist so, dass man eine Kleinigkeit dafür bekommt, dass man auch Sachen sagen kann. Man kann die auch handeln. Also man kann zum Beispiel sagen, hey, spielen 5 Events, das ist ein Achievement.
Ja.
Okay. Habe ich gemacht. Okay, was möchte ich als nächstes machen? Spend 5 Mastery Orbs. Okay, suche ich Mastery Orbs.
Mhm.
Ich weiß gerade nicht mehr, was Mastery Orbs sind.
Das sind die, wo du quasi Stile freischalten kannst. Es gibt zu jedem Set, glaube ich, ein Mastery Set.
Ah,
und du kannst so diese 3D-Varianten,
ich
diese
mich, ich
Stretchy Arts freischalten.
Ich erinnere mich.
Aber ich nutze es auch nicht.
Und sowas ist halt mit drin. Und wie gesagt, in WoW fand ich das immer ganz cool, so mit dem ich hatte immer den für den Weltenerkunder, hieß der, glaube ich, wenn du die komplette Welt irgendwie gemacht hast, weil das war so für mich mein Lieblingsachievement, weil das war halt easy. Und ich mochte die WoW-Welt halt so sehr zu Raft und den Zeiten, habe ich immer gemacht. Und das finde ich cool. Ich finde, es hätte schon viel, viel früher drin sein können. Es gibt ja schon einige Trading Card Games da draußen, die einen Online-Client haben, die Achievement haben. Jetzt hat Wizards das auch, finde ich okay.
Ja, voll. Also ich finde auch, das ist sehr wenig, was man dann dran kritisieren kann. Ich finde es halt cool, wenn man wirklich so eine Sache hat von wegen, dass man halt wirkliche Incentives hinter Achievements legt, dass man sagt, ne, wie bei World of Warcraft von wegen, ich meinte, das Fliegen in DLC-Zonen war ja auch limitiert auf quasi, dass du alles erkundet hast und alles gemacht hast in dieser Welt.
Am Anfang,
genau. Mittlerweile ist es anders, aber
ja, mittlerweile spawnst du und kannst fliegen.
Genau, genau. Und solche Sachen finde ich halt ganz geil, dass du dann vielleicht dir sogar Gems damit verdienen kannst irgendwann. Oder halt wirklich einen Titel, der halt nochmal aus, also der nicht nur generisch ist, den irgendwann alle haben, sondern halt wirklich was, keine Ahnung, Spiel 80 Thought Seizes oder sowas. Und dann bist du irgendwie the Thought Seizer oder sowas. Das ist wirklich so individuell anfühlende Titel. Oder halt wirklich so Play-Events, die du dann dadurch freischaltest oder sowas. Das wäre halt schon wirklich cool, wenn man da auch wirklich was hat, worauf man hinarbeiten kann. Weil ich habe das Gefühl, Magic Arena, wenn du es nicht kompetitiv verfolgst, ist relativ schnell auserzählt. Also ich habe ja eben am Anfang erzählt, dass ich so ein bisschen Explorer gespielt habe. Und da war es bei mir eigentlich immer so, dass ich, wenn ich die Quests am Tag beendet habe, war ich so, okay, alles klar, ich mach's zu, weil ich habe jetzt nicht viel zu gain. Ich habe kein Interesse, Ranked aufzusteigen. Also ich spiele Ranked, aber werde jetzt nicht totgrinden, bis ich Mythic bin oder so. Sondern ne, das war's. Und wenn man jetzt so, aber so ein Achievement hätte, wo ich denke, oh, das kriege ich hin, 5 Events zu spielen, das kriegt man irgendwie realistischerweise hin, dann wird das halt schon so ein Antrieb sein, sich dann doch noch länger dahin zu setzen, doch noch länger damit zu beschäftigen. Und vielleicht, und das ist meine Hoffnung, auch mal andere Formate auszuprobieren. Weil ich wollte mal dieses Commander-Variante, dieses Brawl mal ausprobieren da.
Wolltest mal Commander ausprobieren?
Also bei Magic Arena und dachte mir so, aber warum sollte ich das spielen? Es ist irgendwie One-to-One, ich habe nicht diesen sozialen Elementen, ich habe nicht wirklich, also soll ich ein starkes Deck bauen, soll ich einfach nur mit Sachen, die ich habe, wie wird das gepaart? Das war alles so, ach nee, ich bleib doch lieber bei dem, was ich sowieso spiele. Und da kann es halt schon aushelfen, wenn es irgendwie eine coole Belohnung gibt, zu sagen, hey, spiel mal Explorer, dann könnte ich mir das schon sehen, das mal auszuprobieren.
Also, absolut. Also so kann man ja auch Leute dazu bringen, was anderes mal zu testen, was anderes zu spielen und so. Das finde ich schon ganz cool tatsächlich.
Voll. Und ich meine, Arena kann wirklich so ein paar mehr Incentives gebrauchen, zu spielen, weil, also für mich ist es halt immer ganz nett, beim Streamer-Event so ein bisschen das neue Set zu testen, aber ich habe dann doch gerne Spiele, die mir unabhängig von wie viel Geld ich darin ausgebe in der Woche, mir Spaß bringen. Und dann spiele ich dann doch lieber in Anführungszeichen Oldschool-Games wie irgendwie Elden Ring oder Baldur's Gate oder sowas, was halt einfach ein festes Ding ist, wo ich einmal was dafür bezahlt habe und ich kann sehr viel Spaß damit haben. Und Arena ist halt als Game as a Service ein bisschen eingeschränkt in der Limitierung, also oder in der Art und Weise, wie es das halt eben anbieten kann. Und so Achievements sind nice to have. Aber wie seht ihr das mit den Magic the Gathering Arena Achievement? Ist das was ihr euch schon länger gewünscht habt? Ist das was, wo ihr sagt, so ja, ich schau da noch mal rein? Oder sagt ihr, hey, Achievements ja oder nein, ist mir eigentlich egal. Schreibt es mir in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit 3 Magic the Gathering Regeln, die ihr häufig falsch macht. dabei ist natürlich generisch gesprochen. Wir haben auf jeden Fall wieder die 2, 3 Leute in den Kommentaren, die sagen, ich habe das noch nie falsch gemacht. Was labert ihr? Ich mache keine Fehler in Magic. Aber so der Durchschnitt. Also statistisch gesehen, was sind Fehler, die halt regelmäßig passieren? Und da gibt's ja einige. Man muss nochmal aufklären, du bist tatsächlich Magic the Gathering Judge, als es noch ein Judge-Programm gab. Mehr dazu auch später im Podcast.
Es gibt ja wieder ein offizielles.
Gibt es ein offizielles?
Nee, ein inoffizielles.
Ach, ein inoffizielles, ja, cool. Dann, naja, gut. Aber es gibt 3 Fähigkeiten oder 3 Regeln, die mit Magic regelmäßig zu tun haben, die eben falsch gemacht werden. Und auf die wollen wir eben eingehen. Und wenn ihr Spaß dran habt oder Fälle habt, wo ihr sagt, hey, geht mal auf diesen Fall spezieller ein, dann schreibt es uns doch gerne in die Kommentare und ins Discord. Aber der erste Fall ist, den ich mitgebracht habe, sind ausgelöste Fähigkeiten gegen aktivierte Fähigkeiten. Also auf Englisch Trigger gegen Activated Abilities. Viele Dinge werden immer durcheinander geschmissen, was da geht. Also jemand tappt ein Llanowar-Elf oder ein Land und sagt dann, hey, darauf möchte ich reagieren, weil das ist ja ein Trigger. Bevor du das Mana kriegst, möchte ich darauf reagieren. Und das geht so nicht. Magst du einmal aufklären, was macht eine Triggered Ability aus, eine ausgelöste Fähigkeit oder eine aktivierte Fähigkeit? Was macht die aus?
Ja. Also das Wichtige, was du gerade eben genannt hast mit Llanowar-Elf, da kommen wir gleich noch ganz gut. Mhm. Das sind Mana-Abilities, die haben noch mal eine Sonderregelung. Trigger und aktivierte Fähigkeiten sind 2 Sachen, die passieren, beziehungsweise man aktiviert sie und dann passiert etwas, um Effekte auf dem Board zu haben. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Kreatur und die hat die Karte, wenn diese Kreatur ins Spiel kommt, schieße einen also füge einen Schadenspunkt einem Ziel deiner Wahl zu.
So Blood Artist.
Blood Artist. Blood Artist?
Also der hat zumindest eine, wenn eine Kreatur.
Der hat das, wenn eine Kreatur stirbt, genau.
Ah ja, okay.
Genau.
Aber nehmen wir das mal als Beispiel.
Genau. Nehmen wir das als Beispiel, dann ist das eine Triggered Ability. Das ist ein Trigger, der geht dann auf den Stack. Und sobald er am Stack ist, kann man darauf reagieren. Denn wir haben eine Sache, die wir hier nicht drin geredet haben. Da könnten wir mal, wenn ihr Interesse dran habt, eine weitere Folge zu machen. Und das ist der Stack. Stack und Layers sind zwei der härtesten Sachen. Wir haben hier eher Anfängersachen mit drin, auf die man so ein bisschen achten sollte, gerade auch bei der Aussprache. Und wenn man neuen Leuten was beibringt, dass man darauf achtet. Und neue Leuten soll darauf achten, das von Anfang an nicht falsch zu machen. Layer und Stacking, also das Stack ist nochmal ein ganz anderes Prinzip. Das ist für Fortgeschrittene. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf habt, dass wir da was zu machen. Das wäre, glaube ich, auch nochmal eine richtig wilde Folge.
Ja. Wobei man sagen muss, also ich glaube, wir kommen heute nicht drum herum, auch drüber zu sprechen. Deswegen ganz kurz gesagt, der Stack ist quasi einfach nur ein Stapel von Fähigkeiten, die gleichzeitig oder in Reaktion aufeinander passieren.
Sprich, ganz grob gesagt,
eine Kreatur stirbt, dann passiert die ausgelöste Fähigkeit von Blood Artist. Wenn diese Kreatur oder eine andere Kreatur stirbt, verliert Target Player ein Leben und du bekommst ein Leben. Das heißt, eine Kreatur stirbt, dieser Trigger geht auf den Stack. Das heißt, es wird, wenn ihr Magic Arena spielt, wird das auch visuell sehr schön dargestellt. Dann ploppt kurz rechts was auf und dann wird gezeigt, dieser Effekt ist jetzt gerade relevant. Und darauf könnte man ja wiederum reagieren, wenn man möchte. Aber wie gesagt, der Stack machen wir in der Tiefe nochmal später, aber nur kurz zur Erklärung, was der Stack ist.
Lass uns auch noch Priorität reinnehmen.
Das kommt dann auch noch später, ja. Genau. Aber
Wir haben Fähigkeiten, ausgelöste und aktivierte Fähigkeiten. Wir haben genau dieses diese Wenn-Dann-Formulierung. Mhm. Wenn eine Kreatur stirbt, dann füge 3 Schadenspunkte zu. Wenn diese Kreatur ins Spiel kommt, dann darfst du eine Karte ziehen. Wenn eine Kreatur auf den Friedhof gelegt wird, dann mach irgendwas. Wenn du eine Karte ziehst, bekommst du einen Lebenspunkt oder. Das sind ausgelöste Fähigkeiten, sogenannte Triggered Abilities, die ihren Trigger auf den Stack legen. Und das ist ganz wichtig, weil dieses Trigger auf den Stack, dieses Trigger wird ganz oft eben auch anderen Sachen zugefügt, und zwar Activated Abilities. Yes. Activated Abilities, einer meiner Lieblingskarten, weil sie beides drauf hat, ist tatsächlich der Goblin Sharpshooter. Bei mir kann man das wunderbar schön erklären, meiner Meinung nach, also Goblin Scharfschütze. Denn er hat eine Fähigkeit, immer wenn eine Kreatur stirbt, enttappe den Goblin-Scharfschützen, wie wir gerade gelernt haben. Das ist eine Triggered Ability. Und er hat die Fähigkeit tappen, das heißt, ihr könnt ihn querlegen, um einer Kreatur einen Schadenspunkt zu schießen. Theoretisch auch einem Spieler, also ihr dürft, glaube ich, sogar Kreatur oder Spieler, ihr dürft keinen Planeswalker damit wählen.
Ja.
Und das ist eine richtig aktivierte Fähigkeit. Das bedeutet, ihr könnt ihn tappen, um einen Schadenspunkt zuzufügen. Wenn die Kreatur dann stirbt, die ihr geschossen habt mit ihm, dann hat er eine Triggered Ability, dass er enttappt. Dann könnt ihr ihn erneut aktivieren, um einen Schaden zu machen. Und das ist halt der große Unterschied. Bei dem einen passiert etwas auf Reaktion darauf, wenn etwas passiert. Bei dem anderen ist es etwas, das passiert etwas, weil ich etwas mache.
Genau.
Das bedeutet, weil ich die Kosten bezahle, dann passiert etwas. Ganz oft ist es so, dass man das durch einen Doppelpunkt auf der Karte findet. Aktivierte Fähigkeiten haben immer einen Doppelpunkt irgendwo dabei. Und da findet man tatsächlich diese Möglichkeit. Planeswalker zum Beispiel sind auch Doppelpunktkarten. Man hat die, man muss Loyalty-Karte drauflegen oder runternehmen, Doppelpunkt, dann passiert ein Effekt.
Genau, und da ist halt auch wichtig zu sagen, also wie gesagt, die aktivierten Fähigkeiten erkennt man immer an eine Kost, die gezahlt werden kann. Diese Kosten könnten im Falle von Goblin Sharpshooter eben dieses Tab-Symbol sein.
Ja.
Das heißt, das muss bezahlt werden und dann passiert die aktivierte Fähigkeit. Bei Triggered Abilities ist es immer eine Wenn-Dann-Formulierung. Also whenever a creature dies, untap Goblin Sharpshooter. Also wenn eine Kreatur stirbt, enttappe den Goblin Sharpshooter. Das ist halt wichtig, diese Key-Begriffe zu erkennen, weil sie dann auch quasi das Lesen von Magic-Karten für andere Magic-Karten eben besser macht. Also wenn man jetzt ein neues Set hat, Aetherdrift, und man ist sich nicht ganz sicher, wie was irgendwie funktioniert, hier wird irgendwas mit Panharmonicon verdoppelt, trifft das denn jetzt auch auf meinen Goblin-Sharpshooter zu? hängt das halt eben davon ab, wie es formuliert ist und ob diese Formulierungen eben getroffen werden. Ne? Ist es halt eine sogenannte Enter the Battlefield oder Enters Ability, also wenn was ins Spiel kommt oder wenn irgendwas anderes passiert. Das sind halt alles Faktoren, die man da im Blick haben muss. Und beide nutzen jedoch den Stack, wie du eben schon gesagt hast, mit Ausnahme von Sachen, die Mana erzeugen. Und da können wir, glaube ich, das komplexe Beispiel von Krag Clan Ironwork mit reinbringen, ja. Was gerade in Modern, es ist mittlerweile in Modern gebannt, aber es ist trotzdem eine ja berühmt-berüchtigte Karte, die für Judge Calls geführt hat, gerade weil sie auch competitive playable war. Krag Clan Ironwork oder KCI kurz, ist ein 4-Mana-Artefakt mit dem Text, mit der aktivierten Fähigkeit Sacrifice an Artifact Doppelpunkt, das heißt, es ist eine aktivierte Fähigkeit. Add 2 farblose Mana to your Mana Pool. Und diese Bezeichnung add x oder grün oder weiß to your mana pool, das beschreibt dann eine Mana Ability, richtig?
Genau. Weil man bekommt Mana und man hat kein Target drin, das ist auch ganz wichtig, dabei, sondern man opfert einen Artefakt und dann ist es nicht Target oder sonst was und dann ist es so. Also es darf nicht targeten und es muss Mana produzieren.
Genau.
So, die Faustregel. Es gibt noch viele, viele andere Sachen. Die ganzen anderen Judges, die hier zuhören, werden mich jetzt töten. es gibt, glaube ich, irgendwie fast, keine Ahnung, 10 Artikel darüber, die erklären, wie Mana-Abilities genau sind. Aber das ist ganz runtergebrochen für Leute, die ein bisschen anfängerhaftig unterwegs sind.
Genau, und das ist halt das Ding, wir wollen es verständlich machen. Wir wollen jetzt nicht Rules Lawyering genau sagen, in 607.1 steht irgendwie das und das drin, sondern wir wollen halt einfach sagen.
Ist ziemlich nah dran tatsächlich.
Oh, echt?
Ist nicht 601, sondern 605.
Ah, okay, krass.
Das ist wirklich, wirklich knapp.
Einfach nur ins Blaue geschossen.
Fand ich ganz cool. Was ich da auch gerade gesehen habe, ist so, dass Loyalty Abilities, also Planeswalker Abilities, keine Mana Abilities sind.
Genau, selbst wenn da steht Add Mana, das zählt nicht unter den Reiter Mana Abilities. Aber warum ist KCI jetzt so problematisch? Das Problem ist, dass quasi Mana Abilities nutzen den Stack nicht. Das ist grundsätzlich die Sonderregel von Mana Abilities. Aber das Aktivieren von KCI kann dafür sorgen, dass andere Trigger auf den Stack gelegt werden, die aber nicht passieren, weil es ist eine Mana Ability. Beziehungsweise sie passieren später, sie sind delayed sozusagen. Da können wir gleich noch drauf eingehen, aber nur um das kurz mal zu sagen, Sacrifice in Creature, ein Artifact kann ja auch eine Artifact-Creature sein, irgendein Ornithopter zum Beispiel.
Ja.
Und wenn man dann einen eben erwähnten Blood Artist auf dem Feld hat, passiert ja dieser Trigger trotzdem, obwohl man ja nur die Kosten gezahlt hat. Wie geht man jetzt in dem Fall von KCI damit um?
Naja, man hat 2 Mana im Pool, das benutzt ja nicht den Stack.
Ja.
Und dann würde man eben schauen, wenn der Stack gerade leer ist und wenn der Stack nicht leer ist, wenn die Fähigkeit da ist, dann würde man diese Effekt auf den Stack legen.
Genau. Und das Problem, warum es halt auch in Modern eben so gut war, als es noch nicht gebannt war, ist, dass man dieses Zeitfenster ausgenutzt hatte, weil man kann ja quasi Mana in den Mana-Pool hinzufügen, wenn man gerade was am Casten ist. Das heißt, man kann, ich weiß nicht mal ganz genau die Pieces von KCI, aber man kann quasi dadurch, dass man Sachen gesacrificed hat als Kosten und die Trigger quasi unterdrückt in dem Fall, Sachen aus dem Friedhof targeten, die dann erst quasi dazukommen. Also es gab quasi so ein Loophole, ganz viele Death Trigger anzusammeln und sie dann so auszunutzen, dass man, also um diese Mana-Ability-Sonderklausel da halt eben mit reinzunehmen. Das heißt, das ist halt, unterm Strich merkt euch einfach, wenn Mana in den Mana-Pool kommt und diese Formulierung add x oder füge das und das dein Mana-Pool hinzu, dann ist erstmal nichts auf dem Stack. Das heißt, man kann nicht drauf reagieren. Man kann nicht mit einem, wenn jemand versucht, einen Spell zu casten und dafür zu bezahlen, man kann nicht drauf reagieren.
Ja.
Anders wiederum ist es, wenn wir uns Radiant Lotus anschauen. 6-Mana-Artefakt, jetzt aus Etherdrift, ist Tap, Sacrifice one or more Artifacts. Also sind Teil der Kosten, ist einmal dieses Artefakt zu tappen und ein oder mehrere Artefakte zu sacrificen. Also nicht unähnlich zu KCI. Choose a color. Targeted player adds 3 Mana of the chosen color for each artifact sacrificed this way. Warum geht das hier auf den Stack, aber KCI nicht?
Target. Wie ich schon gesagt habe, es darf nicht targeten. Das ist die einfache, kurze Antwort. Tut mir leid.
Okay.
Mana Abilities dürfen nicht targeten. Wir targeten einen Player, der Mana addet.
Genau.
Und damit ist es eine Fähigkeit, die zwar Mana produziert, die aber keine Mana Ability ist.
Ja. Das heißt also, sobald mehr Wörter über add x to your Mana Pool hinausgeht, dadurch, dass es hier einen anderen Spieler betreffen kann und auch, dass noch vorher dieses Choose a Color mit reinkommt, das negiert so ein bisschen die Sonderklausel. Also passiert mehr in diesem Effekt als eben diese klassische Mana-Ability, die KCI-Formulierung hat. Und das
Also es geht wirklich um das Target. Es ist literally das Target. Es gibt eine weitere Karte, nämlens Lion's Eye Diamond zum Beispiel. Mhm. Lion's Eye Diamond ist ein Null-Mana-Artefakt, das sagt, man kann es opfern, seine Hand abwerfen und dann 3 Mana bekommen. Ah, das ist deine Mana-Ability.
Okay, also es geht wirklich nur um das Target.
Ja.
Okay, das heißt, wenn ihr herausfinden wollt, ob eine Fähigkeit, die Mana produziert, eine Mana-Ability ist, achtet eben auf weitere Wörter wie eben Target.
Target ist wichtig, genau.
Was weiteres hinzufügen.
Was ganz lustig ist, weil es gibt, das kann ich hier so als Sidefuck, Judges lieben sinnlose Effekte und sinnlose Side-Notes.
Yes.
Es gibt die wunderbare Karte Zelvala Explorer Returned.
Yes.
Sie ist eine 3-Mana-2-4 legendäre Kreatur mit 11 Scout mit der Palais-Fähigkeit. Das bedeutet, man kann sie tappen. Jeder Spieler deckt die oberste Karte seines Decks auf. Für jedes Non-Land, das aufgedeckt wird, adden wir ein grünes Mana zu unserem Pool und kriegen ein Leben. Danach zieht jeder Spieler eine Karte. So. Was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt Schrödingers Karte spielen. Ihr könnt Schrödingers Spell spielen.
Ja.
Denn ihr könnt einen Spell auf den Stack legen. Und dann könnt ihr die Mana bezahlen. Das ist eine Mana-Ability. Denn wir checken, es steht nirgendwo Target. Das heißt, wir legen einen Spell auf den Stack, aktivieren die Palais-Fähigkeit als Mana-Ability und schauen mal, ob wir den Zauber auch wirklich casten können.
Yes.
Weil und es das kann sein, dass wir zu wenig Mana bekommen.
Und das wird doch mit diesem einen Wurm sehr sehr kompliziert, der man casten kann, solange du deine Bibliothek durchsuchst.
Oh ja, hör auf. Oh, das ist
das sind so,
ja,
so,
das ist sowieso so ein ganz fieses Teil.
Panglacial Worm.
Ja.
Ist ein 7-Mana 9-5 mit Trample, der while you're searching your library, you may play Panglacial Worm from your library. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Loophole, der auch, glaube ich, keine endgültige Sache mit drin hat, weil du auch quasi nicht sagen kannst, während du deine Bibliothek durchsuchst, wenn du Mana dafür zahlst von Zelvala, wie viel Mana du jetzt bekommst, weil die Bibliothek ist nicht, sie ist ja auch geöffnet, du suchst gerade nach was. Und das ist halt, ja.
Also es gibt Lösungen dafür, ganz viele Loopholes in den Regeln. Also es gibt Loopholes, die irgendwann geklärt werden mussten, aber die sind auch nur so mit Notflicken ganz oft bekleckert worden, gefühlt.
Genau, aber wie gesagt, um nochmal diesen Fall Punkt 1, ausgelöste Fähigkeiten und aktivierte Fähigkeiten zusammenzufassen, Trigger hat Wenn- und Dann-Formulierungen, das heißt, darauf achten, aktivierte Fähigkeiten haben immer einen Doppelpunkt, das kann auch ein Tappen sein und das Tappen als Kosten oder was auch immer als Kosten passiert, geht auch nicht auf den Stack. Das heißt, man kann auch nicht im Zuge des Zahlens für eine aktivierte Fähigkeit eben darauf reagieren, nur wenn die dann aktiviert wurde. Das Ganze gilt aber nicht für Mana-Abilities. Das heißt, wenn die Formulierung add x to your Mana-Pool auftaucht, dann ist es meistens eine Mana-Ability und ist quasi von dieser Stack-Regelung befreit. Ausnahmen, wenn Target mit drin ist, wie zum Beispiel Radiant Lotus. Und spielt niemals Zelvala Explorer Returned und Panglacial Worm in demselben Deck und habt ihr auch keine Probleme. Als nächstes haben wir den Fall von Protection bzw. Schutz vor X. Das passiert zum Beispiel auf Karten wie The One Ring, Teferi's Protection oder auch Mother of Runes. Das sind so drei der gängigeren Karten, die man im Zug auf Protection eben findet. Und ja, was beinhaltet alles Protection oder Schutz vor X?
Es gibt das wunderschöne englische Wort für Schulden, nämlich Debt.
Richtig.
Und daran kann man das so ein bisschen machen. Wir haben Damage, das heißt jeglicher Schaden, der zugefügt wird von einer Karte oder einem Attribut, von dem wir Schutz haben, zum Beispiel Rot oder Instant oder Kreatur. Dann ist es so, dass man nicht ausgerüstet oder verzaubert sein kann oder werden kann von der Farbe. Dann ist es so, dass man nicht von Kreaturen mit dem Attribut X geblockt werden kann. Also zum Beispiel eine rote Kreatur, wenn man Schutz vor Rot hat. Dann ist es so mit dem T, dass man nicht angezählt werden kann. Das heißt, Damage, Enchant, Block Target DEBT Debt Schulden.
Yes. Und dabei kann halt eben dieses X, also wenn man Schutz vor X hat oder Protection from X, kann gefühlt alles Mögliche sein. Ja. Es kann ein Kartentyp sein, wie Kreatur, Enchantments, Artefakte. Es kann ein Spieler sein, also alles, was diesem Spieler gehört. Es kann aber auch eine Farbe oder eine Eigenschaft sein, so wie farblos, monofarbend oder multifarbend. Es kann aber auch einfach alles sein, wie wer ist es noch? Progenitus hat aber auch Protection
from everything. Ja, vor allem. Ja.
Genau. Das heißt, dahin ja, ergeben sich natürlich manche Sachen anders wie andere. Also wenn zum Beispiel eine Karte wie das Sword of X und Y, ich komme gerade nicht drauf, Wealth and irgendwas, Protection from Instant and Sorceries gewährt, dann heißt das natürlich, dann fällt dieses Block natürlich weg. Weil in der Regel blocken Sorceries und Instants nicht eine Kreatur. Aber alles andere, hauptsächlich im Target und Damage, wird eben damit negiert. Also es ist nicht möglich, das eben an diese Kreatur oder an dieses Permanente eben anzuwenden. Gehen wir da mal ein paar Beispiele durch. Ich habe eben schon gesagt, The One Ring, auch Gott sei Dank in Modern gebannt mittlerweile, hat den Text, when The One Ring enters the battlefield, if you cast it, you gain protection from everything until your next turn. Erstmal die Frage, triggert oder aktivierte Fähigkeit? 5 Sekunden, bis ihr es herausgefunden habt? Nein, so lange geben wir es nicht. Es ist eine Triggered Ability. Wenn reinkommt, dann. Wenn the One Ring enters the battlefield, if you cast it, das kommt noch dazu, also musst du es auch gecastet haben, dann bekommst du Protection from everything. Das heißt, ich werde von 15 Goblins angegriffen, ich habe noch 5 Leben. Komme ich den Schaden?
Nein.
Genau, denn man hat Schutz vor allem. Einfach allem, egal. Anderes Beispiel, auch in Commander sehr beliebt, ist Teferi's Protection, da steht schon das im Name. 3 Mana instant until your next turn, your life total can change and you gain protection from everything. Auch da wieder Protection from everything. Darüber hinaus sind alle Permanenten noch phased out. Das heißt, sie werden wahrgenommen, als ob sie nicht da gewesen wären. Was noch was anderes ist wie Protection. Bei Protection sind die Sachen noch da. Aber da die Frage, ich werde mit einer Kreatur von Infect angegriffen. Was passiert?
Also, man würde ja Schaden bekommen, der Schaden wird verhindert.
Genau.
Da kommen wir
ja zu
den Placement-Effekten. Genau, Schaden wird verhindert, aber Schaden wird ja auch in Form von Infektmarken zugefügt.
Genau. Das heißt, in dem Fall wird der Schaden verhindert, weil das halt eben Protection sagt halt, ne, du kannst keinen Schaden bekommen von X, in dem Fall X ist alles, aber Infect replaced das Schaden bekommen mit, du bekommst Marken. Und dadurch, dass du immer noch am Spiel teilnimmst, all deine anderen Sachen sind ja ausgefaced, sind nicht da, aber du als Spieler bist ja noch da, du kannst auch noch angegriffen werden, du bekommst nur keinen Schaden, aber Infect würdest du weiterhin bekommen.
Ja. Lustigerweise, wenn gerade weil halt kein Schaden dabei wäre, ist es ja so, dass wenn du sagst, hey, alle Spieler verlieren X Leben, das immer noch funktioniert, denn es ist ja kein Schaden.
Genau. Genau.
Das ist ja Leben, Life Loss. Das kommen wir gleich noch zu, weil das ist auch relativ interessant, weil Life Loss schützt dich nicht vor Schaden, vor Schutz.
Genau, also und da gibt's halt immer noch, da kommt's halt eben genau auf diese Formulierungen, warum auch eben Debt als Eselsbrücke eben so wichtig ist. Es geht wirklich um Damage und halt eben nicht Life Loss. Alles andere ist Fair Game. Dann haben wir aber noch Mother of Ruins, was eine aktivierte Fähigkeit hat von wegen Tappen. Target creature you control gains protection from the color of your choice until end of turn. Das heißt, wir haben gelernt, wenn eine Kreatur Schutz vor einer Farbe hat, kann sie nicht geblockt werden oder kann auch nicht blocken. Wenn ich jetzt in einen Memnite, also eine Artefakt-Kreatur reinrenne, dann kann ich sie ja tappen und ihr auch Schutz vor farblos geben, oder?
Nee, farblos ist keine Kreatur, dafür braucht ihr Giver of Runes.
Yes.
Was ihr mit ihr maximal machen könnt, ist, wenn der Gegner eure Kreatur bolten möchte, weil ihr einen Bird draußen habt, weil Bolt the Bird ist immer ganz wichtig, dann kann man ihr noch oben drüber über den Stack Schutz vor der Farbe geben. Dann ist sie zwar getargetet worden von einem Spell, wo sie jetzt Schutz vor hat, aber sie kann keinen Damage davon bekommen. Und sie kann nicht getargetet werden und damit fizzelt der Spell. Und dann ist alles möglich. Also es ist easy.
Genau. Und dann noch eine andere Frage. Jemand spielt einen Wrath of God. Ich versuche mit meiner Mother of Ruins noch meine, keine Ahnung, Kreatur, die ich gerade habe, zu schützen. Schutz vor Weiß ist ja easy, ne? Dann überlebt die ja, oder?
Naja, man guckt. Hat man Damage? Nein. Hat man Enchanted oder ausgerüstet? Nein. Blockt man? Nein. Und Wrath of God targetet auch nicht jede einzelne Kreatur einzeln.
Genau.
Dementsprechend ist die Kreatur kaputt.
Genau. Und das ist halt eben der große Unterschied, dass halt eben nur weil man Schutz vor irgendwas hat, heißt das nicht, dass man quasi komplett unangreifbar ist. Und es gibt halt eben diese Nischenfaktoren, die eben auch vorkommen können. Man kann in Commander eben noch angegriffen werden. Man ist dann, wenn man zum Beispiel Tiferius Protection zu früh castet, auch hat man keine Blocker. Man kriegt zwar keinen Schaden, aber Attack-Abilities würden immer noch triggern. Infect würde noch triggern. Und auch Commander-Damage würde auch noch hinzugefügt werden, richtig?
Richtig.
Genau. Jetzt gibt's aber noch andere Schutzmechaniken. Wir haben sogar zum Beispiel Ward oder Fluchsicher oder Verhüllt, also Abwehr, Hexproof und Shroud. Sind die ähnlich zu Protection oder wie funktionieren die?
Teilweise sind sie eher ähnlich. Also gerade den Punkt mit Shroud kann ich Ziel von etwas werden, was wir schon gemacht haben mit Target zum Beispiel. Mhm. Hexproof ähnlich. Abwehr ist nochmal, kann nicht Target werden, es sei eine Beherrscherzeit Mana. Also das ist nochmal so eine Sonderaktion. Das ist da halt so ein bisschen, ja, gerade das Targeten ist da halt ein großer Deal. Es gibt noch die Möglichkeit, dass man mit Block was macht, wie zum Beispiel Mountain Walk oder Island Walk und sagt, kann nicht geblockt werden, wenn der Beherrscher eine Insel oder einen Mountain kontrolliert. Da könnte man eher in den Block gehen. Aber ja.
Genau, das heißt also, Ward, Hexproof und Shroud schützt eben hauptsächlich vor diesem Targeted-Ding und auch nur Targeted. Und in Ward kommt halt nochmal dazu, dass halt, nicht?
Ward hat nochmal das Enchantment so ein bisschen mit drin.
Ja, okay, das stimmt. Aber bei Ward, da handelt es sich ja auch um einen Trigger. Das heißt, wenn du versuchst, tatsächlich eine Kreatur mit Ward anzutargeten.
Shroud hat was mit Enchanted drin.
Ach so, okay.
Shroud hat was mit Enchanted drin und Ward ist genau ein Trigger.
Genau. Und das heißt, der Trigger geht auf den Stack. Kannst du es zahlen, ja oder nein? Oder hast du vielleicht eine Ability, die Sachen uncounterbar machen lässt? Weil dann passiert der Trigger einfach, aber er kann von einem anderen Effekt nicht gecountert werden. Das ist dann auch eine Art von Schutz, die eben etwas anders funktioniert als Protection. Das heißt, wenn ihr Protection von irgendwas habt, dann checkt nach Debt. Also ob Schaden enchanted oder equipped werden kann, ob es geblockt wird und ob es getargetet wird. Und das wird alles geschützt. Also das passiert alles eben nicht. Dementsprechend auch hier genau hinschauen, vor was, gerade so Thema Giver of Runes versus Mother of Runes. Giver of Runes hat explizit nochmal drin, another target creature you control gains protection from colorless or from the color of your choice. Anders wie Giver of Runes, da ist es nur the color of your choice. Aber dafür kann Mother of Runes sich selber targeten, also sich selber Schutz geben. Kommen wir aber nun zu dem größten Thema, würde ich sagen. Und zwar austauschende Effekte oder Replacement-Effekte. Die tauchen auch häufiger vor oder tauchen häufiger auf, als man vielleicht wahrnimmt. Gerade so einfache Sachen wie Rest in Peace oder ein Commander sehr beliebt Anointed Procession. Auch so Effekte wie Torbran oder auch Mindskinner können wir darüber reden, ob das halt das wirklich ist und ob es nicht da reinfällt. Aber eben diese Damage-Doubler oder Sachen, die halt eben ja irgendwas vermehren oder verhindern. Was sind denn da diese Schlüsselbegriffe und wie funktionieren Replacement-Effekte?
Replacement-Effekte funktionieren relativ einfach, indem man sagt, dass X passiert und statt dass X passiert, nimmt man was anderes. Genau. Heißt, wenn eine Karte in den Friedhof gehen würde, exile sie stattdessen.
Ja.
Und dieses stattdessen oder in Englisch instead oder so, sind sehr gute Hinweise darauf, dass man eben Replacement-Effekte hat. Und diese Replacement-Effekte sind halt Sachen, die halt dann mehrfach passieren. Wie gesagt, eins meiner beliebtesten Sachen ist zum Beispiel Rest in Peace, das halt zuallererst mal ein ausgelösten Triggered Ability hat, weil wenn sie ins Spiel kommt, exiliert sie alle Karten aus dem Friedhof. Und danach, wenn eine Karte oder ein Token in den Friedhof gelegt werden würde, würde er stattdessen exiliert.
Genau.
Und das ist halt der Inbegriff eines Replacement-Effekts.
Genau. Ein anderes Beispiel wäre Anointed Possession, 4 Mana Enchantment. If an effect would create one or more tokens under your control, it creates twice that many of those tokens instead. Also immer wenn man Tokens macht, macht man doppelt so viele. Jetzt haben wir so einen Fall, wie nehmen wir mal an, wir haben ein Rest in Peace, also wenn eine Kreatur oder ein Token von irgendwo in Friedhof gelegt werden wird, wird sie stattdessen geexiled. Und wir haben Anointed Possession, das heißt, wenn Tokens kreiert werden, werden doppelt so viele kreiert, beide auf dem Board. Und darüber hinaus haben wir so eine Karte wie Alendar the Dusk Rose. 4 Mana, 1/1, mit ein paar anderen Effekten, die sind jetzt gerade irrelevant, aber der relevante Text ist: When Alendar dies, create X 1/1 White Vampire Creature Tokens with Lifelink, where X is Alendars Power. Das heißt, sie würde sterben, gehen wir mal davon aus, sie ist eine 1/1. Das heißt, wenn nichts passieren würde, würde sie einfach einen 1/1 Vampir kreieren. Jetzt haben wir Anointed Possession und Rest in Peace on Board. Was passiert?
Nix.
Nichts.
Absolut nichts, denn wir haben den Punkt, die Fähigkeit Dies, also der Begriff Dies ist keine Fähigkeit, Entschuldigung, der Begriff Dies. Immer wenn eine Kreatur oder Planeswalker died, bedeutet, wenn er von einem Feld in den Friedhof getan wird. Die Karte berührt den Friedhof nicht, denn sie wird stattdessen, als sie in den Friedhof gegangen wird, wird sie ins Exil geschickt.
Genau.
Dementsprechend triggert es nicht. Ja, wir reden hier wieder von Triggern, weil wir halt die Möglichkeit haben, dass sie halt die Möglichkeit hat, when dies, das ist auch ein Trigger, damit triggert sie nicht.
Genau. Und
weil die Bedingung nicht erfüllt ist.
Und weil keine Tokens kreiert werden, sieht Anointed Possession auch keine Tokens, die gemacht werden und kann sie dementsprechend nicht verdoppeln. Das heißt, in dem Fall greift Rest in Peace sozusagen vorher und nimmt schon diese Triggered Ability von Alendar weg, sodass Anointed Possession keine Tokens hat zum Verdoppeln. Wenn jetzt natürlich Rest in Peace nicht da wäre, Alendar würde sterben, würde ein Token kreieren, Anointed Possession ist auf dem Feld, wir machen 2. Genauso wie wenn sie 4 Tokens machen würde, würde sie 8 machen mit Anointed Possession. Deswegen ist Anointed Possession Commander sehr, sehr gut. Anderes Beispiel ist Torbran. Torbran hat den Fähigkeit, das ist ein 4-Mana Legendary 2-4, 11, nicht 11, Zwerg. Wenn eine Red Source you control Damage zu einem Opponent macht oder zu einem Permanenten, der einem Opponent kontrolliert, dealt er so viel Damage plus 2 instead. Und sagen wir mal, er ist auf dem Feld und wir haben Zol'Fim Mayhem Dominius, ein 4-Mana 5-4 mit dem in diesem Fall nur relevanten Text. If a source you control would deal non-combat damage to an opponent or a permanent your opponent controls, it deals double that damage instead. Or to that player or permanent instead. Jetzt haben wir einen Lightning Bolt. Ein rotes Mana macht 3 Schaden. Wir haben Torbran und Zol'Fim auf dem Feld. Wie viel Schaden machen wir?
Eine Menge. Reicht das?
Eine Menge.
Die Antwort ist eine Menge. Genau. Tatsächlich ist es so, dass wir 2 Replacement-Effekte haben. Beide fangen an mit Would deal bla 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 to opponent instead. Und damit haben wir 2 Replacement-Effekte, die zur selben Zeit bekommen. Das heißt, wir applyen die in Order, die wir möchten. Das heißt, wir können entweder den Schaden verdoppeln mit Lightning Bolt, macht statt 3 Schaden 6 Schaden und plus 2 rechnen, was 8 Schaden sind. Oder wir rechnen 3 plus 2 sind 5, mal 2 sind 10 Damage. Das heißt, wir können zwischen 8, also wir können entweder 8 oder 10 Damage schießen.
Genau. Und das ist halt immer die Frage, wie ordnet man diese Replacement-Effekte miteinander an? Es muss nicht unbedingt bedeuten, dass das eine oder das andere gilt. Sie können beide gelten. Man muss sich halt nur die veränderten Möglichkeiten anschauen, inwiefern sie verändert worden sind. Weil der Lightning Bolt, dass er 3 Schaden macht, ist ja für Zol'Fim, dass er das verdoppelt wird, ebenso wahr, nachdem Torbrand gegriffen hat, als bevor. Das heißt, der Spell macht immer noch Schaden. Das heißt, beide Replacement-Effekte haben was, was sie jetzt zu bewirken haben. Etwas anderes ist es, wenn man eine Leyline of the Void und ein Rest in Peace draußen hat, wo quasi Replacement-Effekte darum kämpfen, worunter jetzt quasi was geexiled wird. Da kann quasi in dem Moment, wo ein Rest in Peace eine Karte exiled, kann nicht Leyline of the Void was anderes exilen, weil nachdem der Replacement-Effekt durch ist, keine Karte mehr zum Sterben instead quasi da wäre. Wie sähe es denn?
Eine wichtige Sache, die viele Leute immer vergessen. Weißt du denn, wer entscheidet, in welcher Reihenfolge man das applied?
Das ist so ein Ding. Wenn ich mich richtig entsinne, war es die Person, die davon betroffen ist, yes, die das Target hat. Das heißt, yes, nicht ihr entscheidet, obwohl ihr Torbran und Solfheim auf dem Feld habt, ob euer Lightning Bolt 8 oder 10 Schaden macht, sondern euer Gegner oder wer auch immer davon eben betroffen ist.
Ja.
Was weird ist. Aber ich meine, ja, das ist die einzige Lösung auf dieses Leyland of the Void Rest in Peace Beispiel. Wenn genau. Spieler A
Doughty Voidwalker
Rest oder Doughty in Peace Voidwalker, genau, ja. Also ob jetzt quasi jemand, ja, Person A oder Person B davon benefitet von einem Replacement-Effekt, ist es ja nur auch passend, dass die Person, die davon betroffen ist, entscheidet, wohin ihre Karte zum Beispiel verschwindet, ob es unter dem Doughty Voidwalker oder dem Rest in Peace ist. Und dementsprechend liegt die Entscheidung bei dem, der den Replacement-Effekt nicht kontrolliert, sondern betrifft. Dementsprechend bei Replacement-Effekten immer auf die Schlüsselwörter stattdessen oder instead achten und dann wirklich auf das Wording eingehen. Ne? Was genau wird verändert und ne, wie ist danach die, wie sieht's danach eben aus, wenn wir über mehrere Replacement-Effekte reden? Im Sinne von ne, diese Torbran und Solfheim, wie viel Schaden kommt da am Ende raus und wer entscheidet das eigentlich? Im Falle von Mindskinner eben darauf achten, dass wenn Prevent, also wenn irgendwas anderes prevented wird, dass die anderen Effekte halt dann eben ja nicht weiter replaced werden können. Also so ein Solfheim würde das halt dann nicht replacen, sondern eben der Schaden wird prevented und dann passiert der Folgeeffekt davon. Ich hoffe, das war einigermaßen klar. Ich hoffe, wir haben ein bisschen aufklären können, was Protection, was ausgelöste und aktivierte Fähigkeiten angeht und auch was Replacement-Effekte angeht. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr von dieser Sorte von Content gerne mehr im Radio Ravnica hören wollt oder dann doch eher weniger. Aber auch, ob ihr die Sachen eben schon kanntet oder nicht kanntet, dementsprechend gerne in die Kommentare oder ins Discord damit.
Yes.
Und dann würde ich sagen, machen wir noch zum Abschluss ein Thema über Lorcana. Denn das Disney-TCG, Disney-Lorcana, hat jetzt ja eine große Welle an Competitive Challenges gemacht. Die DLCs oder Disney-Lorcana Challenges sind weltweit gestartet. Und gerade eine, ich glaube, es war auch gleichzeitig die letzte, ja, in Melbourne, hat für ein bisschen Kontroverse gesorgt.
Congrats an den Gewinner, by the way. Ist ein Deutscher und ich fand das sehr cool.
Yes, auf jeden Fall. Aber was ist denn passiert?
Also, es ist generell so, dass in Lorcana viele Regeln, das ist auch so spannend, dass wir vorher noch mal drüber geredet haben, yes, sehr viel einfacher dargestellt sind. Das heißt, in Lorcana kann man sich das aktuell so überlegen, man hat mehrere Effekte, die gleichzeitig passieren und in Magic würden wir jetzt einen Stack aufbauen. Das bedeutet Karten, wann triggert welche Karte und so weiter und so fort. In Lorcana packen wir das alles in einen Sack,
ja,
schütteln den, gucken da rein und holen uns raus, was wir wollen. In der Reihenfolge, die wir wollen.
Yes.
Und jetzt gibt es Karten, die eben sagen, wenn diese Kreatur ins Spielfeld kommt, passiert XY. Oder eben eine andere Karte, die sagt, wenn du einen Charakter spielst, also wenn eine andere Karte gespielt wird, dann kannst du diese Karte opfern, um eine Karte zu ziehen.
Genau, das ist so der Magic Broom, richtig?
Der Magic Broom, genau. Ja. Und die andere Karte, die halt war halt, wenn sie ins Spielfeld kommt, ist die Ziege, Merlin Goat. Wenn sie ins Spielfeld kommt, bekommt man einen Lore-Counter. Das ist sozusagen die Möglichkeit, weiter zu gewinnen. Das ist, genau, damit gewinnt man. Das möchte man auf 20 haben.
Genau, bei Magic versuchst du Lebenspunkte von 20 runterzuhauen, bei Lorcana sammelst du von Punkte 0, von 0 auf 20 und wer es zuerst geschafft hat, gewinnt.
Genau. Und dann hat man eben den Punkt gehabt, man hat zwei Fähigkeiten gehabt. Die Ziege, die, wenn sie ins Spiel kommt, einen Lore gibt, also eine Legende. Und gleichzeitig eine Karte, die sagt, wenn man eine andere Karte spielt, und das ist wichtig, dass hier das Wort spielt, also plays another card draufsteht, kann man sie opfern. Dann hat der Spieler zu seinem Zettel gegriffen, weil er gesagt hat, okay, ich mache jetzt die Ziege, ich kriege einen Lore-Counter und beide sagten okay. Und dann sagte der Spieler, okay, und jetzt opfere ich den Besen, um eine Karte zu ziehen, was eine sehr gute Fähigkeit ist.
Also quasi mechanisch sind beide Fähigkeiten in den Sack gegangen oder in den Beutel.
Genau.
Er hat sich dafür entschlossen, zuerst die Lore-Fähigkeit quasi zu resolven und danach wollte er diesen anderen Trigger resolven.
Ja.
Und daraufhin hat dann der Gegnerspieler gesagt, ist nicht.
Judge.
Genau.
Einmal ist nicht und danach gab es einen Judge-Call. Dieser Judge-Call war fehlerhaft. Sehr, sehr fehlerhaft, meiner Meinung nach.
Yes.
Denn dieser Judge Call hat geruled, dass der Besen nicht geopfert werden darf. Denn man hätte ja das Timing verpasst, indem man ihn opfern hätte können.
Genau.
Und das ist einfach falsch. Grundlegend falsch.
Hm.
Es gibt das nicht in Lorcana. Das Problem in Lorcana besteht darin, dass Lorcana kein Judge-Programm hat. Ihr werdet als Judge nicht geschult. Sondern jeder, der eine Runde vielleicht oder vielleicht auch nicht Lorcana gespielt hat, darf Judge sein. Und das ist ein richtig, richtig großes Problem, dem dieses neue Trading Card Games, besteht jetzt seit anderthalb Jahren, sich stellen muss.
Mhm.
Denn jetzt kommen wir dazu, was passiert ist. Es wurde ein Judge gerufen. Dieser Judge ist Magic Judge, weil Lorcana sich gerade von Magic, Yu-Gi-Oh! Judges und auch vielen anderen Judge-Systemen einfach Judges Light. Das bekomme ich ja, wie gesagt, sehr stark mit, weil ich bin nun mal in allen Judge-Systemen, bis auf One Piece, da bekomme ich jetzt ganz rein, eigentlich ziemlich drin und auch ein bisschen vernetzt. Und naja, dadurch kam aber das Problem, dass halt dann der Magic Judge gesagt hat, muss ich mal nachgucken. Hat dann einen anderen Judge gerufen, der andere Judge, ebenfalls Magic Judge, sagt dann so, Stick. Die eine Karte ist beim Playen und die andere ist im Spielen, damit hat er den Trigger gesagt, er möchte den Trigger nicht machen, weil er hat den Trigger nicht resolved.
Genau.
Und das ist halt nicht so. Das ist in Lorcana halt einfach nicht so. Und die Community ist ausgerastet. Und
absolut.
Beide Spieler wussten das. Denn ein paar Züge später, wo es nicht mehr so relevant war, durfte der Spieler ohne Probleme einen Enter-the-Battlefield-Effekt und den Besen benutzen. Und er hat nicht den Judge gerufen, weil er sogenanntes Angle-Shooting betrieben hat.
Ja.
Das heißt, er hat ausgenutzt, dass Judges oder auch andere Leute ein bisschen unwissender sind und hat darauf gehofft, dass der Gegner einen Fehler macht, wo es keinen Fehler gab, aber der Judge ihm dafür einen reindrückt.
Genau.
Und das hat er getan. Und das ist, und jetzt muss ich dabei sagen, nur das, was an Kamera passiert ist. Wenn man Berichten auf Reddit glauben darf, gibt es auch Leute, die mitten in der Challenge ihr Deck gewechselt haben, je nachdem, gegen welchen Gegner sie gespielt haben. Weil man darf bei Lorcana nicht sideboarden.
Ja.
So, das ist aufgefallen. Und es gab ein Game Loss. Nicht mal ein Match Loss, ein Game Loss dafür. Für Cheating.
Ja. Das ist halt das Ding. Also dieser Fall mit dem Mist-Trigger und dieses Angle-Shooting, das ich glaube, am meisten kennt man das so in Magic aus hier, wie heißt nochmal das XX-Artefakt, was, wenn du für CMC X oder weniger was castet, wird es automatisch gecountert.
Chalice of the Void.
Chalice of the Void. Wo es diesen Chalice-Check gibt, von wegen, man hat eine Chalice of the Void auf 1, man spielt ein Lightning Bolt und guckt, ne, fällt dem Gegner das auf oder nicht. Und wenn das halt dann nicht auffällt und man resolved einfach und tut so, als ob es normal wäre, dann hätte man ja auch technisch gesehen gecheatet, aber es muss halt aufgefallen sein und man muss darauf hinweisen. Und im Endeffekt hat er das hier gemacht. Und ne, was du meinst, was dann später passiert ist, ich meinte sogar, das war vorher passiert. Das ist in der vorigen Zug ist dieselbe Spielweise aufgekommen. Genau, aber im Punkt ist, in dem Moment war es sehr relevant für den cheatenden Spieler, dass dieser Effekt, dass dieser Card Draw von diesem Besen eben nicht passiert. Und dass es den Leuten aufgefallen ist. Es war on Stream, die Leute haben es sehr krass ausgecallt, es hat richtige Wellen geschlagen. Der betreffende Spieler ist Clement Fusadi, glaube ich.
Fusadi,
Oder ist es Jesse Lentini? Ich bin mir leider ein bisschen egal. Auf jeden Fall einer von Fusade ist es, genau. Ja. Also der Clement. Der ist wohl schon vorher negativ aufgefallen mit ähnlichen Verhalten, was.
Er ist ins 3 Local Game Stores rausgeflogen und gebannt. Die Stats, auf die ich mich ein bisschen berufe, ist tatsächlich, weil ein Lorcana-Content-Kreator, Grüße gehen raus an Slash, tatsächlich ein bisschen was nachgeschaut und nachgeprüft hat darüber. Und da ist anscheinend auch viel gewesen, dass er halt viel rausgeflogen ist, schon aus anderen Veranstaltungen und da halt auch schon auf anderen Sachen gebannt ist. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher, ob es auch so ist, dann ist es so, dass er tatsächlich auch aus einem anderen TCG schon rausgeflogen ist fürs Cheat.
Ja, also es gab da einige Fälle, dass zum Beispiel ehemalige Magic the Gathering Spieler, die gerade nicht Magic spielen dürfen, weil sie gecheatet haben, die jetzt halt in Lorcana sich versuchen. Also das wurde auch bemängelt. Es gab es in der Community, ich habe es jetzt nicht im Einzelnen kontrolliert, was die Spiele angeht, aber es scheint wohl auch so, dass halt viele Leute, die auch aus Pokémon rausgeflogen sind, eben sich jetzt gerade in Lorcana als Pro-Spieler etablieren und so ein bisschen diese Schwäche ausnutzen, die Disney Lorcana einfach gerade hat. Und zwar, und das ist was, da können wir den Bogen wieder spannen zu Magic the Gathering, ein fehlendes öffentlich zugängliches Judge-Programm.
Ja.
Wir hatten in Magic super lange DCI, wir hatten super lange danach das, wie heißt das, Judge Academy. Darunter hast du ja quasi deinen Judge-Abschluss sozusagen gemacht.
DCI habe ich nur den Rules Advisor gemacht, weil der Level 1er erfolgt hat, dass ich jeden Tag, jeden Monat oder alle zwei Monate oder sowas in einem Local Game Store judge und wir hatten keinen.
Ja, okay. Aber du hast da so ein bisschen Erfahrung mit und momentan sind wir in so einem Limbo, wo wir sagen, okay, wir haben doch genug Magic Judges, dass große Events wie Pro Touren und in der Competitive Events in der Regel ganz gut ausgelastet sind. Also gerade Local Events, Local TOs, die kennen ihre Pappenheimer sozusagen und wissen, wen sie da anrufen müssen. Lorcana ist jetzt noch ein komplett neues Spiel und soweit wie wir wissen, gibt's halt eben kein offizielles Judge-Programm. Es gibt immer wieder Stories, wo Leute dann, die dann Tournament-Organizer sind, sich in der Regel gut mit dem Spiel auskennen, auch Regelfragen beantworten. Oder es gibt erfahrenere Spieler, die länger dabei sind als neuere, die dann aufklären. Aber es sind halt so Fälle wie diese, die halt so ein bisschen wie halt echte Judges im echten Leben eben in fragwürdigen Situationen eben für Klarheit sorgen. Und da fehlt einfach es essentiell, Was machen wir daraus? Also was sollte Disney Lorcana jetzt schnellstmöglich tun, um solchen Sachen auf dem Leim zu gehen?
Es gibt tatsächlich eigentlich nur eine Möglichkeit und das ist, ein Judge-System selber auf die Beine zu stellen. Ich vermute auch, dass sie da dran sind, aber halt noch nicht so weit, dass sie es announcen können, weil es ist sehr laut. Dieser Ruf danach ist sehr, sehr laut. Ich bringe den auch sehr oft auf Twitter und auf Instagram, bin ich ganz, ganz ehrlich, was einfach daran liegt, dass ich das wirklich schade finde. Ich habe zwei Judge-Kollegen aus anderen TCGs, die auf der Lorcana Europameisterschaft waren und ich habe mit denen geschrieben und die hab denen gesagt, hey, wie kommt man da hin? Und die sagten so, hey, du musst dich bei Fanfinity einfach einschreiben, dann kommst du da hin, bla, bla, bla. Und ich so, okay, also habt ihr auch schon Lorcana gespielt? Und beide sagten mir so, nee, wir haben noch nicht eine Runde Lorcana gespielt, kennen die Regeln nicht.
Ja.
Und das war halt was, wo ich gesagt habe, okay, aber es wäre ja okay gewesen, wenn man das vor der Europameisterschaft mit denen beredet hätte. Mhm. Aber es war nach der Europameisterschaft.
Ja.
Und das ist einfach ein Problem. Problem ist einfach, dass selbst erfahrene Spieler, die aktuell judgen würden, oder auch Judges, die sich wirklich damit auseinandersetzen. Ich beleidige mich ja selbst damit, wenn ich die ganze Zeit sage, es gibt so viele Judges, die keine Ahnung davon haben. Ich habe letzte Woche eine Set Championship gejudged, als offizieller Judge, also offiziell vom Store ausgesetzt. Mhm. Und das ist genau dieser Punkt. Wenn ich da hingehe und sage, ich beschäftige mich damit, ich habe mich mit Lorcana sehr, sehr, sehr stark beschäftigt vorher. Mhm. Ich habe die Tournament Rules gelesen. Ich habe zwei Fehler gemacht, indem ich eine Zeit falsch eingeschätzt habe, weil ich dachte, wir hätten 50 Minuten statt 55. Da wurde ich zum Glück drauf aufmerksam gemacht. Mhm. Und ich habe bei dem Programm, was man benutzt, nämlich Mili, habe ich eine falsche Einstellung gemacht. So, aber ansonsten ist es halt so, dass ich da, glaube ich, relativ gut durchgekommen bin, weil ich mich auch schon vorher damit auseinandergesetzt habe. Ich habe das Spiel gelernt. Ich bin seit Monaten, bin ich das wirklich sehr, sehr stark am Spielen, auf Competitive-Ebene, auf Casual-Ebene, alles Mögliche am Aufsaugen, was ich kriegen kann, weil ich gesagt habe, hey, wenn das Judge-System rauskommt, will ich Judge werden für Lorcana, aber dann muss ich das auch können.
Ja.
Und deswegen habe ich das ganz, ganz hart aufgesaugt. Und das Problem ist einfach, selbst erfahrene Spieler werden halt aktuell dazu, in Anführungsstrichen, genötigt. Entweder hast du die Leute, die Ahnung haben, die spielen, oder die judgen.
Ja.
Es gibt aber zum Beispiel keine Judge-Promo. Es wäre voll easy, wenn man bei der Set-Championship einfach eine Promo dabei tun würde. Dieselbe Promo wie sonst auch, nur dass da Judge draufsteht.
Ja.
Und das einfach dem Judge geben, als Bezahlung.
Sozusagen,
könnte relativ teuer werden, wäre cool.
Ja.
Andere Leute spielen für 20 Euro darum, du bekommst sie als Judge mit einem eigenen Stempel dafür, dass du 8 bis 10 Stunden arbeitest. Also ich habe wirklich 9 Stunden gearbeitet.
Ja, und auch Judge-Promos sind ja auch was man aus dem Magic-System kennt, die ja gerne angenommen werden, wenn sie gut gemacht worden sind.
Genau.
Und das ist halt einfach, was wir daraus lernen. Man muss den Judges halt zum einen erstmal eine Plattform bieten, um halt sich auch gut auszubilden, weil niemand kann vorgeworfen werden, dass ich kann da einen ganz persönlichen Fall draus machen, als ich noch halt regelmäßig Lorcana gespielt habe, so Set 1, Set 2, also wirklich noch sehr, sehr im Beginning. Da wurden halt teilweise in Stores Turnierregeln vorausgesetzt, die man halt aus Magic kennt. Sprich, Best of Three, nach Timeout werden 5 Züge gespielt und danach entscheidet quasi, wer innerhalb diesen 5 Zügen gewonnen hat und halt nicht Live-Total oder Log-Total oder sowas. Und es wird ja alles verändert in Lorcana mittlerweile.
Ja.
Und trotzdem war ich halt in der Gruppe von relativ neuen Spielern halt, der dann so ein bisschen sagen musste, als dann Timeout waren, haben die Leute ihre Decks zusammengerollt und haben gesagt, so, ja, okay, ist ja Timeout, das heißt, die Runde ist ja vorbei. Haben teilweise sich halt Ergebnisse eingetragen, wie Lore gerade steht, und dann meinte ich so, nee, also ihr habt jetzt noch 5 Züge, und musste dann noch zum Ladenbesitzer nochmal hingehen und sagen, so, hey, ganz kurz, vielleicht musst du für die halt, die das nicht von anderen Spielen kennen, kurz noch erklären, dass halt wir momentan mit diesen Extra-Zügen spielen. Und ich meine, von diesem Status sind wir schon länger weg. Wir haben ja dieses Best-of-Two-Prinzip und so weiter. Aber trotzdem fehlen halt vielen Leuten eben diese Informationen. Und wenn dann diese Leute aber sich zum Judgen melden, weil sie viel Lorcaner spielen, heißt das nicht unbedingt, dass sie die besten Entscheidungen treffen. Und ich glaube sogar, dass die Entscheidung, die wir eben besprochen haben, mit den, was in den Back geht, das muss vorher announced werden. Das hatte dann der Judge vor Ort falsch gedeutet. Das ist, war ein altes Ruling, was mittlerweile überholt ist, dass man nicht alles announcen muss, was in den Sack geht. Diese Informationsquelle war einfach nicht da, sodass der Judge wahrscheinlich vor Ort sogar noch die seiner Meinung nach beste Entscheidung getroffen hat, die er in dem Moment treffen konnte. Er hat sich auch besprochen
nicht,
mit dem anderen.
Nicht mit Absicht wird er was Falsches geruled haben, das machen die nicht.
Genau,
das
ist kein Freund von dem Spieler, so, der das jetzt benefitet. Aber es fehlt da trotzdem dann an Stabilität des Informationssystems. Ja. Und das ist halt eine ganz große Baustelle, die man eigentlich hätte vorher angehen sollen müsste, bevor man eine World Championship aufbaut, die ja auch momentan noch nicht in der Schwebe steht. Also wir haben alle Qualifier, die sich dafür gemeldet haben.
Weiß nicht wann.
Man weiß noch nicht wann.
Oder also wo?
Irgendwann, nächstes Jahr.
Ja. Oder vielleicht dieses Jahr.
Oder vielleicht also dieses Ende Jahr.
Dieses Jahr Neues.
Weiß genau. Und das sind halt so ganz viele große Baustellen, die halt Lorcaner momentan noch hat, die einfach also problematisch sind.
BCG. Das Problem ist aber, wir laufen da aktuell auch ganz stark rein. Wir haben, um das mal noch ein bisschen anzusetzen, es gibt ein inoffizielles Judge-Programm aktuell, das IGP. Das sind ein Verband aus freiwilligen Judges aus Europa. Mhm. Also ich rede jetzt aus dem für wenn man in Deutschland oder Österreich oder so ist, ja, oder Schweiz. Weil ich muss jetzt keinem Australier erklären, wie man Judge wird. Das ist ein falsches System.
Ja.
Und in dieser IGP sind ganz viele sehr erfahrene Judges in sehr hohen Positionen, die viele Systeme zum Teil auch mitgemacht haben.
Mhm.
Und die wirklich versuchen, auf freiwilliger Basis das beste System hinzubekommen, was man bisher hatte.
Das International Judge Programm.
Genau, das IGP ist ein International Judge Programm.
Genau.
Und damit versucht man das Ganze so ein bisschen am Leben zu halten. Und das funktioniert auch relativ gut, bin ich absolut ehrlich. Mhm. Es hatte am Anfang sehr starke Ruckelprobleme und ich war da auch lange Zeit lang kein Fan von, weil sie sehr viele Sachen falsch angegangen sind. Ich habe das sehr laut kritisiert. Viele Sachen wurden jetzt auch schon geändert. Es sind noch nicht alle Sachen geändert, die ich kritisiert habe. Aber viele Sachen wurden auch dahin geändert, wie ich sie kritisiert habe, was ich ganz gut finde. Das heißt, meine Meinung war nicht komplett umsonst, sondern nicht alleine, sondern ich war nicht nur ein meckernder alter Mann, der das alte Judges-Team wieder haben wollte, sondern ich will das ja auch vorantreiben. Und ohne das hätten wir gar keine Magic Judges mehr. Es gäbe kein, jeder könnte sagen, hey, ich bin Magic Judge. Hier haben wir zumindest noch so ein freiwilliges Programm, wo man sagen kann, hey, ich bin auch in diesem, ich führe mich weiter in meiner Magic Judge Area, in dem ich weiter lerne, weil sonst hätte man seit dem Zusammenbruch der Judge Academy auch keine Tests mehr gehabt. Man hätte keine neuen Judges gehabt. Die alten Judges wären weg gewesen. Man hätte keine Möglichkeit gehabt, sein Wissen zu testen. Und im IGP hat man zumindest die Möglichkeit, aktuell einen IGP Level 1 zu machen. Und ich gehe auch stark davon aus, wenn jemals ein offizielles Judge-Programm passieren sollte. Ich sage nicht, dass es das IGP ist, aber ich vermute stark, dass sie die IGP Level anerkennen werden.
Mhm. Ja.
Weil es sind nun mal auch dieselben Leute, egal in welchem Judge-Programm, das muss man einfach sagen.
Ja.
Und dementsprechend, es gibt halt nichts Offizielles. Aber zumindest das könnte man ja machen. Ich wurde am Wochenende von jemandem gefragt, der auch sehr viel im Kölner Raum am Judgen war und da auch viel Erfahrung hatte, der auch tatsächlich lustigerweise von den Leuten angesprochen wurde, der auch gesagt hat, ey, ich bin nur privat hier, das ist der Judge. fand ich sehr gut, finde ich eine sehr gute Reaktion, by the way.
Ja.
Er hat mich auch gefragt, so, hey, wie sieht das denn aus? Gibt es denn irgendeinen Regelserver? Gibt es irgendeinen Judge-Server, wo wir uns austauschen können als Lorcaner-Judges? Und ich sag so, nee, nicht mal das gibt's.
Mm,
also es gibt so in verschiedenen Discords gibt's halt so Unterforen, wo man so als Regelforum haben kann oder so.
Ja.
Aber so ein richtiges offizielles Judge-Ding, weil es halt keine offiziellen Judges gibt, ist halt schwierig. Und wenn ich mich die ganze Zeit dabei bediene, irgendwelche Judges von Magic oder von Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon oder so abzuziehen oder Flash and Blood und die bei mir zu benutzen und über Fanfinity alles zu finanzieren und zu machen, was ich möchte, dann komme ich halt nicht weiter.
Ja.
Weil die Spieler sind halt, die Judges sind einfach Goldgräber, weil Ravensburger zahlt gut, das muss man auch dabei sagen, bin ich ganz ehrlich, Ravensburger zahlt gut.
Was ja ein guter Antrieb ist erstmal, also dass man finanzbereit ist, ist ja erstmal ein erster guter Schritt. Jetzt muss man das nur noch in die Ausbildung stecken und
genau,
nicht
den
Leuten in die Hand drücken.
Genau, und das ist halt genau das Problem. Und da fehlt es leider aktuell meiner Meinung nach an sehr vielen Ecken und Kanten. Ich hoffe, das wird sich ändern. Ich freue mich auf das Judge-System, was wir in Locana haben werden. Weil egal, wie schlecht ein Judge-System ist, es ist immer noch besser als kein Judge-System. Mhm. Und ich hoffe, dass wir das in Magic auch irgendwann wieder einfangen können, dass die Magic-Judges von Wizards nicht mehr als irgendein Add-on gesehen werden oder als irgendein nutzlose Regelfragen-Gurus oder so, sondern wir sind ja für so viel mehr da. Es sind ja nicht nur Regelfragen, es geht ja auch um alles drumherum. Es geht darum, dass wir das in positive Environment, dass die Leute Spaß haben können.
Ja,
dafür
klar.
sind wir als Judges auch da. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man den Leuten Soft-Skills und Hard-Skills beibringt. Das ist sehr, sehr wichtig.
Genau, und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat denn dieser Cheater jetzt davon gehabt, um das noch mal kurz aufzuklären, es war erst im Raum, dass er sich qualifiziert hat. Er hatte erst als Zweiter quasi sich über die Oceanic, also ne, die Ozeanien-Events in Disney Locana, qualifiziert. Dann hat sich sein Competitive Team von ihm verabschiedet und hat ihm bitte angeraten, bitte geh nicht zu der World Championship, wann auch immer sie ist. Und mittlerweile hat auch Disney Locana selbst reagiert. Sie haben erst über Discord angekündigt, dass sie es investigieren. Und mittlerweile wurde der Top-4-Kandidat Ben Simmons quasi weitergereicht, seine Qualifikation. Das heißt, der besagte Cheater ist tatsächlich nicht Teil der World Championship.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob er nicht trotzdem seinen goldenen Mickey Mouse bekommen hat.
Das ist halt eine andere Frage. Ne? Also er hat immer noch profitiert davon.
Ja, man muss dabei sagen, also bei Locana hat man, wenn man das gewonnen hat, oder ich glaube auch die Top 2, also wenn man sich qualifiziert hat, hat man eine nummerierte Mickey Mouse bekommen.
Yes.
Mit 1 von 500. Und man hat sie nur als Gewinner und ich glaube auch als Zweiter bekommen. Mhm. Und da muss man jetzt sagen, das ist halt echt crazy. Die Dinger gehen halt so für 60.000 Euro weg.
Die sind gutes Preisgeldersatz, würde ich sagen.
Ja,
auf jeden Fall.
Insane.
Aber Das sind also Sachen auch, was das angeht, mit Ankündigungen und sowas. Das ist halt alles noch im Raum. Also wir haben so ein paar Sachen gehabt, die ich bei Disney Locana kritisieren würde. Zum einen das Thema halt Banning, dass die Karten auch bitte bannen sollen, wenn sie sie zu stark gebalanced haben. Das ist ein anderes Thema. Und halt eben, dass sie, was so Ankündigungen angeht und Statements, dass sie klarer formulieren. Weil im Endeffekt hast du mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie über die Ankündigungen, wer sich qualifiziert hat, indirekt zugegeben haben, dass halt dieser besagte Cheater das Ticket nicht bekommen hat, sondern der quasi danach war. Und das, finde ich, hätte man ein bisschen deutlicher vorheben können, wenn man nicht im Discord ist und so tief drin ist.
Das
aber das soweit zu dem Thema Disney Locana. Wie seht ihr die ganze Debatte um Cheater? Wie findet ihr das Judge-Programm oder die Judge-Programm-Alternativen von Magic the Gathering? Und wünscht euch da mehr Klarheit, was da den Weg zum Judge angeht? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und mit Blick auf die Uhr würde ich auch sagen, haben wir heute schon ein bisschen überzogen. Dementsprechend lassen wir uns hier Radio Ravnica beenden, Folge 279. Nächste Woche dann wieder mit Ask Us Anything. Aber wir haben heute echt einige Themen sehr ordentlich besprochen, wie ich finde. Dementsprechend hat sich das hoffentlich gelohnt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht oder auch noch so seht. Und da kommen wir auch direkt zu den Support-Möglichkeiten. Wenn ihr uns supporten möchtet, könnt ihr uns das kostenlos machen bei einem YouTube-Abo. Einmal Gamery von hier, einmal MTG Blackset für Marc. Dort auch gerne liken und kommentieren, was die Videos angeht. Wir beide haben Social Media, Linktrees dazu in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Ihr könnt auch Getränke genießen von zum Beispiel Holy und dabei unseren Affiliate-Code und Affiliate-Link nutzen und uns dabei indirekt unterstützen. Die Codes sind da einmal Ravnica10 für 10% und Ravnica5 für 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und ihr spart Geld, wir kriegen davon einen Prozentsatz und alle sind happy. Dann haben wir allerdings auch noch die Möglichkeit, dass Wizards of the Coast euch eben zur Gamescom LAN gerne hinbekommen möchtet. Machen wir sehr gerne aufmerksam in den Wochen bis dahin, und zwar vom 21.02.2025 bis zum 23.02.2025 gibt es 3 Tage vollgepackt mit Magic the Gathering. Es gibt ein Modern-Turnier, wo 256 Leute darum battlen können, sich für die RC Bologna eben zu qualifizieren. Es gibt sehr viele tolle Preise wie ein Uncut-Sheet, Promos und noch mehr. Es gibt einen riesengroßen Bereich eben mit Commander Area, mit verschiedenen Side-Events, es wird Mystery Booster Draft geben. All das und noch viel mehr könnt ihr euch eben in diesem Zeitraum bei der Gamescom LAN anschauen. Und ihr spart sogar noch Geld mit dem Gutscheincode GCL-TCG-20, 20% auf euer TCG-Ticket eurer Wahl. Also es können auch die Tagestickets sein. Mark wird auch dabei sein, das heißt, wenn ihr da ihn mal sprechen wollt oder ihn mal anzocken wollt oder mit Magic the Gathering, dann schreibt ihn oder spricht ihn gerne an. Schreiben geht natürlich auch, aber vor Ort wäre es ein bisschen awkward.
Ja, wobei man findet sich dann eher tatsächlich.
Das stimmt, das stimmt. Also fahrt gerne nach Köln und genießt ein paar Tage Magic the Gathering. Und zu guter Letzt ein Dankeschön an unsere Patreon-Gold-Unterstützer. Namentlich dazu erwähnen ist Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L, Jan W, King Bombarda, Lulz, Nico K, Siren, Sascha H, Simonim, Stormwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnicker.
Immer wieder gerne.
In dem Sinne sehen wir uns nächste Woche, sehen oder hören wir uns nächste Woche mit was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.